Ja, herzlich willkommen. Letzter Zeitslot am Sonntag. Ich hoffe, ihr kriegt noch einigermaßen was aufgenommen. Im KI-Slot hier in, auf der CLT waren ja jetzt eine ganze Menge Vorträge, halt, die natürlich sehr technischer Natur sind. Der vorige Vortrag mit dem Benchmarking geht natürlich sehr auf die Technik ein. Ich bewege mich jetzt eher so auf der Ebene der Anwendung und überlege mir mal, wie gehen wir in einer Anwendung damit um, die der Benutzer letztendlich dann auf dem PC benutzt. Und deswegen sind RAG und KI halt in eGroupware mein Thema. Ganz kurz zu mir. Ich mache jetzt etwas länger schon IT, bin im Dayjob beim Automobilzulieferer und mache jetzt auch seit 8 Jahren den eGroupware Community Manager. Das beides mal als Hintergrund für die Dinge, die ich gleich erzähle, weil ich muss auch noch in einem Industrieunternehmen dafür sorgen, dass Benutzer KI nutzen können und auch auf die ihr vorgegebene Weise nutzen sollen. Das ist so der Hintergrund, warum wir da bestimmte Dinge machen. Und wir gucken uns ganz kurz an die eGroupware GmbH, die hinter eGroupware steht, möchte ich kurz vorstellen. eGroupware selber. Ich frage gleich mal in die Runde, wer kennt eGroupware? Für den Rest erzähle ich das dann noch mal ganz kurz. KI in eGroupware selber, da geht es einmal um RAG und eine RAG-Suche. Wir haben was eingebaut, das nennen wir AI-Tools und wir bauen was ein, das nennt sich dann AI-Assistant. Wir haben jetzt im Februar einen Release veröffentlicht, wo ein Teil davon eben schon drin ist. Da kommt auch noch was nach und ich sag mal so, diese ganze Thematik ist natürlich auch bei uns noch so ein bisschen Work in Progress, weil da gibt es Dinge, die müssen wir noch drüber nachdenken, dann kommt Anwender, Feedback und wir werden da sicherlich noch einige Dinge einbauen, anders machen, wie auch immer. Das Ganze ist jetzt eigentlich also somit nur eine momentanige Bestandsaufnahme. Kurz zur eGroupware GmbH. Wir haben einen Sitz in Kaiserslautern, bieten eGroupware an als SaaS-Lösung aus dem Rechenzentrum oder On-Premises. Für KI bieten wir auch für unsere Kunden einen KI-Proxy-Dienst. Das heißt also, wenn die nicht selber hosten und zum Beispiel bei Ionos KI-Dienste hinzubuchen, dann können die das auch bei uns über den Proxy machen, somit also noch mehr Anonymität erreichen. Wir machen sonst hauptsächlich, verdienen wir unser Geld mit Support, Migrations- und Update-Unterstützung, recht viel Organisationsberatung, aber wir programmieren eben auch viel für Kunden, was dann im meisten Teils auch natürlich wieder in die freie Version reingelangt, machen aber auch viel so Maskenfunktionen für Sondersachen. Also eGroupware ist nicht nur klassischerweise eine Groupware, sondern die Kunden bohren das doch ziemlich auf mit Funktionalitäten. Und das machen wir für die Kunden, wenn sie es dann nicht selber machen wollen. Und die GmbH, die stellt eben den Community Manager, also mich. Und der steht dann hier rum und erzählt was über eGroupware. Ganz kurzer Abriss über eGroupware. Gibt es seit jetzt 25 Jahren. Ganz klassisch natürlich E-Mail, Kalender, Kontakte und etwas, das nennt sich Infolog, das ist, ich sag mal jetzt so ganz platt, die Aufgabenverwaltung, kann man aber massiv aufbohren. Das gibt es natürlich alles schon seit 25 Jahren, das ist jetzt nichts Neues. Heutzutage, so eine Groupware, wie sie eingesetzt wird in Unternehmen, hat natürlich ein bisschen mehr. Da haben wir einmal so Dateiverwaltung mit File-Sharing, ein Online-Office, Videokonferenzen binden wir ein, BBB oder Jitsi. Und aktuell haben wir eingebunden Rocket Chat zum Chatten. Damit runden wir, ich sag mal so, den Stand ab, den wir heute auch, ich sag mal, in vielen Industrieunternehmen aus den, ich sag mal, die Microsoft-Kunden sind, kennt. Jetzt ist das Ganze ein bisschen mehr als eine Groupware im klassischen Sinne. Wir haben da auch noch einen Projektmanager reingepackt. den gibt es auch schon sehr, sehr lange, ein Ticketsystem. Das Kanban-Board gibt es noch nicht ganz so lange, ist dort integriert, wird nicht angeflanscht, bauen wir selber, arbeitet also mit den ganzen Objekten in der Groupware. Eine Zeiterfassung, Ressourcenverwaltung, wir können mittlerweile auch E-Rechnungen, also Zugpferd und XML, mal abgesehen davon, dass wir das selber brauchen, um Rechnungen zu schreiben, benutzen das mittlerweile der eine oder andere Kunde. Es gibt Videoteach, das ist eine Anwendung, die basiert auf eGroupware, die ist da drin entwickelt worden. Wenn man sich das installiert, eGroupware, wird das auch mit installiert. Da wird gelernt und gelehrt mit Videos, mit PDFs und so weiter. Da können Kommentare reingeschrieben werden, der Prof antwortet oder wir können auch Prüfungen abnehmen mit Fragen, Multiple Choice und so weiter. Das ist also ein recht pfiffiges Tool, wird viel in Universitäten eingesetzt, aber auch mittlerweile in ein paar Schulen. Eine Fahrschule nutzt sowas zum Beispiel auch für Trainings. Ja. CTI-Integration, mein Lieblingsmodul ist die Integration von Guacamole für Remote Desktop RDP im Webbrowser, VNC, SSH etc. Da binde ich Homeoffice-Leute an und damit kann ich auch super ruhig schlafen. Das hat uns dann bei Corona auch, ich sag mal, wirklich den Hals gerettet. Wir können Anwendungen integrieren, Web-Anwendungen, also so wie Rocket Chat oder Guacamole, weil wir bieten eine Authentifizierung an, dann bindet man einen Webdienst als iFrame ein und schon ist das eine App innerhalb eGroupware. Da steht jetzt auch Open Web UI, kommen wir dann gleich zu, weil die werden wir auch integrieren. Eigene Anwendungen, es gibt auch einige Anwenderorganisationen, die entwickeln auf Basis von eGroupware eigene Anwendungen und zwar doch zum Teil extrem umfangreich. Da helfen wir teilweise, manche machen das komplett selber. Man kann also auch viele Sachen, die man heute in einem betrieblichen Umfeld in irgendeiner Excel-Tabelle oder kleiner Datenbank oder sonst wie Datensammlung, das kann man hier wunderbar auch alles integrieren und diese anderen Datensilos entsorgen. Ich habe mittlerweile aufgenommen hier REST-API, weil sehr, sehr viele Sachen innerhalb eGroupware mittlerweile über eine REST-API angesprochen werden können. Ich kann also Kalendereinträge anlegen, Adressbucheinträge, ich kann die lesen, kann die ändern. Ich kann den Mail-Server damit zum Beispiel die Abwesenheitsnotiz von extern steuern oder eine Mail verfassen, inklusive Dateianhang. Die kommt dann aus einem webgestützten ERP-System zum Beispiel und dann können wir die über eGroupware rausschieben. Ja, KI in eGroupware. Eigentlich nicht unbedingt so mein Lieblingsthema, aber was soll's? Warum? Weil wir eben müssen. Erstens, weil es alle machen, irgendwie gefühlt. Ja. Ich sag mal, unsere Marktbegleiter, ich sag mal, die haben auch alle angefangen, das in irgendeiner Form zu integrieren, sind aber alle auch irgendwie noch so auf dem Weg. Ja, und ich sag mal, da kann man sich natürlich nicht verschließen. Durchaus, weil es auch nachgefragt wird. Wir werden in der Kundschaft durchaus auch angesprochen deswegen. Noch nicht so richtig notorisch, aber der ein oder andere fragt. Ne? Ja, weil es produktiv sein kann. Kann. Weil wenn ich so meine Anwender im Dayjob sehe, dann muss ich das echt einschränken. Die brauchen alle noch sehr viel Training, um mit diesen Dingen überhaupt umgehen zu können und das Richtige zu tun. Weil ich glaube, Für viele ist das nicht produktiv, im Gegenteil eher. Aber gut, ich meine, das entwickelt sich gerade erst alles. Ja, und weil eben auch durchaus größere Datenmengen eben besser durchsuchbar sind, weil wir wollen auch an der Stelle die Suche unterstützen. Wenn ich eine eGroupware habe mit vielen Datensätzen, zum Beispiel ein Ticketsystem, wo ich auch als Wissensdatenbank nutze, dann kann die Technik helfen, das besser zu durchsuchen. Und wir wollen auch einen eigenen Chatbot den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Somit, dass ich, dann sind wir wieder bei der Souveränität, halt meinen eigenen Chatbot betreibe und meinen Mitarbeitern sagen kann, das nimmst du und nichts anderes. Weil ich sag mal, viele, viele Unternehmen, die merken im Moment überhaupt nicht, wie viel ihre Mitarbeiter gerade nach draußen schaufeln an Informationen. So, und da möchten wir versuchen zu unterstützen, dass Organisationen das unterbinden können. Ja? Organisatorisch ist das natürlich so eine Sache. Man kann versuchen, das technisch noch zu verbieten hinterher, aber wir brauchen erstmal eine Alternative. Ich brauche dem Mitarbeiter nicht sagen, du darfst das nicht, wenn ich keine Alternative anbiete. Und da wollen wir an der Stelle dann hin. Das sind eigentlich so die Sachen, die mir mal eingefallen sind, warum wir das überhaupt machen. Ich weiß nicht, ob euch da noch irgendwas einfällt. Das sind für uns eigentlich so die wichtigsten Gründe gewesen. Ich hatte es vorhin angedeutet, das sind so drei Sachen, die wir im Prinzip eingebaut haben. Erstmal im Bereich RAG haben wir einen Volltextindex drin und eine semantische Suche. Die AI-Tools, die ich angesprochen habe, die bieten dann Übersetzungen und Text-Tools. Und der AI-Assistant, das soll mal praktisch der KI-Chat werden fürs Unternehmen. Der kann allerdings dann auch eben per MCP-Schnittstelle Daten in eGroupware steuern. Also wir haben einen Prototyp schon mal gebaut. Dem sage ich, leg mir einen Kontakt an für die Person mit der Adresse. Dann tut er das auch in eGroupware. Eine Adresse anlegen. Da kann man sich natürlich viel vorstellen. Das wollen wir natürlich auch relativ fein steuern, weil damit kann man natürlich auch ganz viel Umfug machen. Da gucken wir mal, wo wir rauskommen. Das ist alles mal noch so ein bisschen Work in Progress, ne? Auch so von den Erfahrungen her. Und die Integration eben von Open Web UI hatten wir lange überlegt, was Eigenes zu machen, aber letztendlich ist das absolut sinnfrei, was Eigenes zu machen an der Stelle. Es wird Open Web UI, das werden wir schlichtweg als App in eGroupware in einem iFrame einbinden und dann ist das einfach da für den Mitarbeiter. Das sind so die drei Teile, wo wir KI in eGroupware im Moment einbauen oder dabei sind. Änderungen, die sich da ergeben haben mit dem Release aus dem Februar, ist, wir haben die Standarddatenbank auf MariaDB 11.8 hochgezogen von, ich glaube, 10.6, weil die dann nämlich Vektortabellen kann. Ja, es gibt natürlich andere Datenbanken, die können besser mit solchen Daten umgehen, aber wir befinden uns ja in einer Groupware-Lösung. Also wir haben hier nicht Millionen Datensätze, sondern vielleicht mal 10, 20, 30.000 Datensätze. Ja, ich glaube, da können wir ganz gut mit leben an der Stelle. Wenn ich im Unternehmen natürlich sowas mache und aus dem ERP-System jahrelange Daten analysieren will und, dann werden wir da vielleicht nicht ganz mit hinkommen. Aber wir reden jetzt hier über eine Groupware-Lösung, wo ich ein Ticketsystem habe, eine Vorgangsverwaltung, Aufgabenverwaltung und so weiter, einen Kalender. Ich glaube, da kommen wir schon ganz gut mit klar. Also unsere Erfahrungen bisher sind so, das funktioniert ganz gut mit einer MariaDB. Es ist auch unsere bisherige Standarddatenbank. Insofern, bei dem Update mussten wir dann eben nur sagen, Container nicht 10.6, sondern 11.8. Und damit lief das auch für die Leute draußen, die nicht irgendwelche anderen Datenbanken anfahren wollen. Zu RAG. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, das irgendwelchen Leuten zu erklären. Ich glaube, das muss ich hoffentlich hier nicht allzu sehr. Es kombiniert eben LLMs oder kleine Modelle, je nachdem, wo ich hoste, haben wir in dem vorigen Vortrag gelernt. Wenn man selber hostet, ist das mit den großen LLMs halt so eine Sache, mit weiteren Datenquellen. Also in dem Fall jetzt hier eGroupware, es ist eine Groupware-Lösung, aber wir haben dann auch CRM-Systeme, ERP-Systeme, CRQ-Systeme, Produktionsdaten oder sonst was. Die kombiniere ich dann mit dem LLM, um da, ich sag mal, etwas herauszubekommen. Zum Beispiel eben eine Unterstützung für den Vertrieb, für das Angebotsschreiben oder Unterstützung für die Produktionssteuerung. Ja. Da reden wir natürlich über auch größere Baustellen. Da wird also ein statisches LLM mit eigenen Daten ergänzt. Weil ich kann ein LLM nicht fragen, soll ich die Produktion von dem Artikel jetzt vorziehen oder was passiert dann? Das kann er mir natürlich nicht beantworten. Ich brauche also meine eigenen Daten aus dem Unternehmen, aus meinen Systemen und muss die damit kombinieren. In eGroupware selber haben wir verschiedene Datenquellen. Ich habe es gerade schon mehrmals genannt. Also wir haben im Wesentlichen da ein Ticketsystem. Also Infolog, wo letztendlich auch so das CRM-Geschäft drin läuft. Da können relativ viel Daten auflaufen. Adressbuch, von mir aus noch Kalender und Stundenzettel. Da kommen in eGruppe also die Daten im Wesentlichen her. Das Ganze bringt auch mit sich, dass ich eine anwendungsübergreifende Suche habe. Heute ist das in eGruppe so, ich habe in der App, also zum Beispiel im Adressbuch, kann ich suchen, ich mache eine Volltextsuche. Und auch bei 10.000 Adressen geht eine Volltextsuche auf der Datenbank flott genug funktioniert. Ich will aber jetzt zum Beispiel anwendungsübergreifend Sachen abfragen. Das heißt also, ich brauche letztendlich einen Volltextindex und rödel dann nicht mehr auf der Datenbank rum. Ja? So, das heißt also, wenn man das Update gemacht hat, dann wird normalerweise werden weitere Tabellen angelegt und ein Index geschrieben. Das kann man alles abstellen, das muss man nicht nutzen. Wie alles andere, was ich hier zeige, man muss das nicht nutzen. Ja? Das kann man selber entscheiden, bei einigen Sachen linksrum oder rechtsrum oder wie viel. Das sind im Prinzip alles nur Angebote, die wir machen. Denn wir haben also jetzt eine Volltextsuche und wir können auch eine semantische Suche, die also unscharf Antworten gibt und so weiter, nutzen. Und das können wir dann für uns auch entscheiden. Nutzen wir das eine, nutzen wir das andere, nutzen wir beides kombiniert. Oder wer das überhaupt nicht braucht, kann immer noch die Einstellung machen, die alte Legacy-Suche. Das heißt also auf der Datenbank selber. Also niemand muss das überhaupt nutzen, auch diese Indexierung nicht. Aber es ist auf Dauer eben mit dem, was wir da weiter hinten dran planen, irgendwann mal notwendig. Wichtig ist halt hier, dass der Volltextindex natürlich Zeit braucht. Die Datenbanktabellen müssen erstmal aufgebaut werden nach dem Update. Und jedes Mal, wenn ich Änderungen vornehme am Adressbucheintrag, muss das natürlich auch da reingeschrieben werden. Ja? Aber ich sag mal, in einer normalen Größe, wo 100, 200, 300 Leute drauf sind, auf so einer eGroup Bear oder kleiner mal sowieso, man wird es kaum merken. Ja? Speicherplatz ist natürlich ein Thema, weil ich, wenn ich die Sachen vorher in der Datenbank habe und noch ein zweites Mal im Index, dann wird es halt ein bisschen größer. Aber in meinem Dayjob, die Datenbank, die hat komprimiert im Moment, ich glaube, 18 MB oder so, trotz Index. Also da reden wir nicht über wirklich viel. Da muss man sich natürlich auch mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, über Berechtigung der Daten. Wie immer bei diesen Dingen. Wenn ich alles in einen Topf reinschmeiße, dann muss ich mir überlegen, dann habe ich die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die Mitarbeiter. Und kann ja nie sein, dass alle alles sehen dürfen. Also das geht in den wenigsten Organisationen. Und da müssen wir uns halt mal ein bisschen mit beschäftigen. Wir haben das jahrelang diskutiert über Mails indizieren, Dateien indizieren und so weiter. Ich muss die ACLs auf mehreren Ebenen hinterher berücksichtigen, um den Benutzer nur das zu zeigen, was er wirklich sehen darf. Ich weiß nicht, ich mag es mir nicht ans Bein binden, nicht wirklich. Ja. Aber ist halt hier genau das gleiche Thema. Grundsätzlich diese Module, die wir dann da drin haben, die sind auch alle mit Ausführungsrechten belegt, wie alles andere auch in eGroupware. Wenn ich einem Benutzer kein Ausführungsrecht gebe, hat er diese Funktion nicht. Ja, ganz wichtig. Was wir aktuell nicht machen, das ist die Indexierung von E-Mails und Dateien. Das wünschen sich natürlich viele. Aber Punkt 1, Berechtigung Daten und auch, ich sag mal, die Masse an Daten, gerade bei Mails, ist jetzt nicht ganz ohne. Und ich glaube, der durchschnittliche eGroupware-Anwender, Betreiber, Organisation, den wird das auch ein bisschen im Moment überfordern. Von seiner Hardware, die er da stehen hat oder sonst was. Schauen wir mal, was die Zukunft dann bringt. Weil wir haben für diese Anwendungen wie RAG Konfigurationen. Das ist relativ überschaubar. Im Zweifelsfall gebe ich hier nur die URL von einem System an, was eine OpenAI-kompatible API hat, und dann ist gut. So, ob ich jetzt bei mir selber das hoste, das haben wir in meinem Dayjob so, der Azubi hat einen Rechner hingestellt, eine AMD-Karte rein und hat das da hingestellt, hat die Adresse da eingetragen, funktioniert. Das kann ich machen. Das geht auch, ich sag mal, von den Kosten her eigentlich ganz akzeptabel. Ja? Ich kann aber auch, und Jonas bietet sowas als Dienst an, kostet unterm Strich unserer Erfahrung nach gar nicht viel Geld. Läuft immerhin dann in einem deutschen Rechenzentrum. Ja, sowas vermitteln wir dann auch. Und wie gesagt, wir haben auch ein Proxy, worüber man das laufen lassen kann. Man kann das selber hosten, man muss es nicht selber hosten. Man kann einen Dienst wie IONOS nehmen. Da ist man halt flexibel, je nachdem. Und das kann man ja auch jederzeit eben ändern. Das ist nur eben eine Adresse zu ändern. Dann gibt es Benutzereinstellungen, verschiedene. Und da kann ich eben zum Beispiel als Admin einstellen, welche Konfigurationen gelten für den Benutzer. Letztendlich kann aber, wenn man es so einstellt, der Benutzer auch wählen, aus welche Suchfunktion man nutzt, ob man die alte Legacy-Suche und keinen Volltext-Index nutzt, weil das dem vielleicht besser liegt, schneller ist oder sonst was. Weil, ich sag mal, man muss auch sagen, so eine Volltextsuche und eine RAG plus Volltextsuche bringt manchmal etwas andere Ergebnisse, als man das in der Vergangenheit gewohnt ist. Das ist mal so unsere Erfahrung. Das ist eine recht spannende Geschichte. Plötzlich sehen die Ergebnisse anders aus. Und da muss man die Mitarbeiter auch erstmal drauf vorbereiten. Dann gibt's die RAG-Suche, die ruft man hier über ein kleines Avatar-Menü auf. Das ist eine globale Suche und letztendlich sieht das so aus. Ich kann da oben die Suchanfrage stellen, einige Einstellungen machen und dann bekomme ich da eben Antworten, auch entsprechend strukturiert nach Relevanz und so weiter. Das sieht erstmal noch nicht so richtig schick aus irgendwie. Ich sag mal so für Anwender, schauen wir mal, wie wir da in Zukunft umgehen mit, ja, wenn die was suchen. In den einzelnen Anwendungen, also wie zum Beispiel im Adressbuch, da habe ich so eine Filterleiste und da kann ich eben auch die Suche nochmal umstellen, auf welchem Suchmodus ich das haben will. Ich bin aber eher immer so der Fan von, dass der Admin sich das mal überlegt, was taucht und möglichst das meiste fest einstellt, damit ein Benutzer möglichst wenig Möglichkeiten hat oder irgendwas wählen muss. AI-Tools. Das ist das Thema mit den Textwerkzeugen. Das heißt, wir integrieren Textwerkzeuge in die Textfelder, HTML-Felder und somit auch in Mail verfassen oder auch lesen. Aber eben auch zum Beispiel Beschreibungsfelder in Aufgaben. Da habe ich dann auch die Text-Tools zur Verfügung. Zum einen kann ich einen KI-Service eben nehmen, der zum Beispiel Übersetzungen, Zusammenfassungen etc. macht. Dann haben wir aber ganz schnell festgestellt, dass die reinen Übersetzungen nicht wirklich Spaß machen, weil das dauert einfach alles relativ lang. So, dann haben wir das nochmal so ein bisschen verglichen, ein paar Tests gemacht und da ist DeepL einfach an der Stelle praktisch nicht zu schlagen. So, und wenn ich jetzt an meinen Dayjob denke, die Leute schmeißen heute nach DeepL das Zeugs rein, zack, ist das da. Wenn ich denen in Zukunft den E-Groupware das anbiete und das LLM rödelt da erstmal so vor sich hin und, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden später kommt erst die Antwort, da machen die mich einen Kopf kürzer. Deswegen haben wir noch eine Konfiguration eingebaut, dass man zumindest für die Übersetzungen DeepL nutzen kann. Ja? Das geht dann auch mal deutlich flotter. Auch hier gibt es wieder Ausführungsberechtigungen für die AI-Tools. Ich muss das also nicht jedem Benutzer an die Hand geben. Ich habe im Industriebetrieb auch, ich sag mal, in der Fertigung eine ganze Menge Leute, die brauchen sowas nicht. Die brauchen da auch nicht rumspielen, also kriegen sie das auch gar nicht erst. In einem Mail-Fenster sieht das jetzt so aus. Ich habe hier zum Beispiel eine Mail bekommen. Ne? Letzte Infos für Referenten für heute. Da kann ich einen Text markieren und dann habe ich da oben diesen blauen Button und da habe ich dann so meine Möglichkeiten, zum Beispiel ins Französische zu übersetzen oder sonst was. Also wir können eben nicht nur die ganze Mail übersetzen, sondern eben auch den markierten Bereich. Da habe ich schon Systeme gesehen, die übersetzen dann immer alles. Da hängt dann auch eine Antwort-Mail, eine Signatur oder sonst was dran, was dann übersetzt wird. Vielleicht kriegt man das noch so pfiffig hin, dass das System errät, was man übersetzt haben will, aber schauen wir mal. Zumindest können wir den Bereich markieren, den wir übersetzt haben wollen. Also das ist jetzt beim Lesen genauso wie beim Schreiben. Die Unterstützung ist da. Und wenn man das macht, dann geht so ein kleines Fensterchen auf. Da ist die Übersetzung. Und dann habe ich da unten letztendlich ein paar Button. Ich kann das übernehmen. Dann ersetzt der den markierten Text. Oder ich kann es davor oder dahinter einfügen, um dann nochmal zu vergleichen oder was ich auch immer damit machen möchte. Ja. Und da, das ist der Punkt, ich möchte einfach den Leuten helfen, dass sie Mail übersetzen, nicht mehr die Sachen nach DeepL kopieren müssen im Betrieb, sondern dass die das direkt da drin machen müssen. Ja? Ist jetzt im Grunde nichts Aufregendes. Aber ich bleibe auf jeden Fall in der Anwendung. Das ist mir wichtig. Auch hier gibt es eine kleine Konfiguration. Da sehen wir unten auch hier, da habe ich gerade eine Adresse eingetragen von DeepL zum Testen und das funktioniert auch ganz gut. Was wir auch auf jeden Fall drin haben, maximale Anzahl von Tokens, da kann ich einstellen, dass der irgendwann abbricht, weil unser Hauptentwickler hat es also auch schon geschafft, da in so einen Loop reinzulaufen, dann tickte die Uhr bei Ionos, das war nicht ohne. Ja, also man kann auch solche Sachen abbrechen. Das sind so Erfahrungswerte, die wir haben, die wir hier einfließen lassen. Und wie gesagt, ich glaube, da sind wir längst nicht am Ende. Machen wir am Ende bitte? Ja, gut. Für den Benutzer gibt es nicht viel einzustellen. Ich kann hier die Sprachen, die ich übersetzen will, einstellen. Dann habe ich in dem Menü eben nur die Sprachen und nicht alle, die der kann. Ja. Ich denke mal, das kann ich auch organisationsweit ganz gut einstellen dann. Das, was wir AI Assistant nennen, ist dann letztendlich ein Chatbot, den wir den Benutzern zur Verfügung stellen. Anfänge. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, wir haben angefangen, das Ganze auch selber zu entwickeln. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Aber ich sage mal, wenn man sich dann mal Open Web UI anguckt, auch mit den weiteren Möglichkeiten, die sich da bieten, da lässt man es ganz schnell. Das hat alles ganz gut funktioniert, aber ja, das verfolgen wir nicht weiter. Ich habe schon erzählt, wir stellen praktisch Open Web UI in einem iFrame zur Verfügung, dass das für die Anwender schlichtweg als ein Modul von eGroupware eben sich darstellt und nichts Fremdes. Ja? Der Chatbot kann dann eben per MCP in eGroupware-Daten abfragen, erstellen, ändern. Und was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel Open Web UI kann auch Cirques einbinden. Das finde ich jetzt echt interessant, weil dann kann ich in meinem Unternehmen auch eine Suchmaschine anbieten, die auch die Dinge anonymisiert und mehrere Suchmaschinen anbindet. Also das finde ich eine wirklich interessante Geschichte, um die Leute auch vielleicht davon abzuhalten, viele Daten in die Suchmaschinen reinzukippen, die ich da nicht haben möchte. Das heißt also, unterm Strich sollen die Mitarbeiter ein KI-Chatbot haben und eben auch in dem Fall vielleicht eine Websuche, kann ich mir vorstellen. Was man sonst noch so mit Open Web UI machen kann, muss man schauen. Ich glaube, da geht auch noch eine ganze Menge, was man dann mitnutzen kann, was dann direkt natürlich mit eGroupware nichts zu tun hat. Aber da kann man sich, glaube ich, noch mal ziemlich breit austoben. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Außen ist eine Statusleiste, oben sind die Button für die einzelnen Apps in eGroupware, dann gibt es da oben den Avatar und so ein paar Knöpfe und da drin als iFrame eingebunden liegt dann letztens Open Web UI, das ist jetzt die Admin-Oberfläche. Wir wollen es halt da integrieren, dass es für den Anwender da drin ist und nicht irgendwo anders. Wie gesagt, das Ganze geht auch weiter. Letzte Woche hat Ralf noch was committed. Parsing Invoice Data via AI from Scanned Receipts. Ja, wir scannen was ein, ein Dokument, der parst das und wir haben ja unsere Rechnungs-App. Dann kann der das da reinschieben. Solche Spielereien. Schauen wir mal, was da noch alles geht. Ja? Ich glaube, da kriegen wir noch relativ viele Ideen. Ich habe eine kleine Linkliste gemacht. Die Folien, die werde ich veröffentlichen. Auch hier nochmal zum Abfotografieren, das ist jetzt doof an der Stelle, sorry. Da kann man noch mal einiges nachlesen. Heute habe ich wenig Folien. Ich habe noch nie so wenig Folien gehabt. Gerne Anregungen, was können wir noch machen? Ideen. Da war auf jeden Fall schon mal eine Frage.
Wo du mir den Nachrichtoberfläche gezeigt hast, dass ihr den Deep eingebunden habt. Da ist mir die Funktion eingefallen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, von die Samsung Galaxy S24 und so, S25. Die haben eine echt tolle Funktion eingeführt. dass du, wenn du einen Text schreibst, dann springt auf, nicht eine klassische Übersetzung auf einen Text, sondern der Schreibstyle, Business oder lockerer Schreibformat.
Schau mal.
Ah ja, okay.
Da haben wir, das war, ich habe jetzt vorhin den Fokus aufs Übersetzen gelegt.
Ja, genau.
Deswegen hast du wahrscheinlich den Rest nicht gesehen. Ja, wir haben natürlich auch hier prägnant formulieren, Betreff generieren für die Mail zum Beispiel oder den Text zusammenfassen. Das haben wir hier drin.
Ja, super. Weil das finde ich super effektiv in der Arbeit. Ich schreibe es einfach zusammen, sondern der AI fasst das zusammen politisch korrekt.
Ich sag's mal so, meine ersten Erfahrungen damit sind so ein bisschen suboptimal, aber vielleicht, dahinter prompten wir halt irgendwas.
Genau, das
wahrscheinlich werden wir da auch noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Ja? Was noch ein Thema ist, HTML-Mails da reinzuschieben und das, was zurückkommt, ist schon mal ein bisschen Steuerzeichen verseucht.
Ja.
Weiß auch noch nicht, wie wir damit umgehen. Wie gesagt, da sind wir noch ein bisschen in der Arbeit. Aber nee, grundsätzlich ist das auch so, dass wir hier bei Mails verfassen natürlich die Unterstützung dafür haben. Das ist so gedacht, genau.
Danke. Ja, jetzt würde ich doch auch noch gerne mal das prekäre Thema mit der Zugangskontrolle ansprechen, weil streng genommen müsste ja wirklich jeder Benutzer einen eigenen Pool an Vektordatenbanken haben oder irgendwie wie Merge man das. Ich meine, einerseits ist ja der Reiz an React, dass man Kontexte verbinden kann aus verschiedenen Datenquellen so gesehen. Auf der anderen Seite eben, das muss natürlich auch irgendwie eingegrenzt sein. Also ich meine, denkbar wäre ja auch zum Beispiel, dass der und damit verbunden auch die Frage, also wie werden die Datenbanken aktualisiert? Ist das irgendwie ereignisgesteuert jetzt über euer, nicht irgendwie über Cronjobs oder so, sondern wenn da jetzt zum Beispiel eine Mail in den Eingang kommt und verarbeitet wird, dann wird die auch automatisch vektorisiert, also embedded. Und
also fangen wir hinten an.
Ja.
Mails nehmen wir noch nicht. Mails und Dokumente im Dateimanager, die haben wir noch nicht eingebaut. Hatte ich vorhin kurz gesagt. Da gibt es so ein paar Sachen, wo wir im Moment Wichtigeres zu tun haben, was mehr Spaß macht. Das andere ist, ja, es ist ereignisgesteuert. Wenn einer einen Adressbucheintrag anlegt, ändert oder sonst was, dann wird das auch sofort da reingeschrieben. Ich bin noch gespannt, ob das immer so funktioniert. Ich sag mal, in Mail-Clients gibt es nicht umsonst auch die Indexdatei neu zu schreiben, weil eben mal Sachen nicht zusammenpassen. Ich weiß nicht, ob man irgendwann hier einbaut, dass der am Wochenende den Index mal komplett neu aufbaut oder sonst was. Das werden wir mal so sehen, was jetzt bei rauskommt. Ob das immer so durch die Bank funktioniert. Ich bin gespannt. Was die Datenhaltung angeht, bezüglich der Zugriffsrechte auf die Daten, ich sag mal, wir sind ja in eGroupware teamorientiert und somit hat auch niemand nach Möglichkeit einen eigenen Datensilo. Ich kann es also so schon mal gar nicht trennen. Aber trotzdem habe ich natürlich, muss ich mir über die Zugriffsrechte da Gedanken drüber machen. Auch das ist noch so ein Work in Progress, wo wir uns ein bisschen Gedanken machen. Also ich sage mal, kleine Organisationen, wo jeder alles mehr oder weniger wissen darf, in einer Groupware-Lösung, da kommen wir mal jetzt noch hin. Aber darüber hinaus müssen wir mal schauen. Ne? Ich sag mal so, immerhin bieten wir das für die eigene Anwendung an. Das heißt also, wir können zumindest die ACLs vernünftig lesen. Es ist aber so, dass wenn ich einen Adressbucheintrag habe, der liegt in irgendeinem Adressbuch von einer Gruppe. Die Gruppe hat Zugriffsrechte, die Gruppe ändert sich. Ich kann den Adressbucheintrag auch noch sharen mit anderen Leuten oder Gruppen oder auch das Sharing wieder wegnehmen. Ja? Das kann beliebig kompliziert werden. So, wenn ich im Dateibereich bin und ich habe zum Beispiel von einem File-Server noch Sachen eingebunden hier in eGroupware, wo dann auf einem File-Server, auf einem Samba oder einem Windows-Server auch noch ACLs gelten, die können wir gar nicht sehen. Aber wie gesagt, die eigenen Sachen können wir schon sehen. Aber trotzdem ist das jetzt nicht viel weniger komplex. Da sind wir noch so ein bisschen im Prozess, wie wir damit umgehen. Ich meine, in erster Linie ist das mal so, wenn du im Ticketsystem im Unternehmen halt Zugriff hast, dann hast du wahrscheinlich erstmal auf die ganzen Daten Zugriff. Bei mehreren Queues mit unterschiedlichen Teams oder so müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ja, da entwickelt sich noch ein bisschen was. Ja, da kriege ich aber echt Bauchschmerzen, weil dann ich die ACLs mir greifen muss, die auf allen Ebenen funktionieren und das wieder raussuchen. Das war das, was ich vorhin meinte, auch mit der Indexierung von Mails. Und ja, unter Umständen kommt das System ja da nicht dran, wie zum Beispiel den File-Server. Ne? Das ist das Thema. Also da sind wir noch ein bisschen im Denk- und Lernprozess, wie wir das in Zukunft machen. Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber die können doch auch nicht alle alles in einen Topf und jeder darf alles. Kann ja auch nicht. Also das Problem haben ja alle letztendlich. Ne? Okay.
Gibt es noch weitere Fragen? Dann vielen herzlichen Dank für den Vortrag, auch wenn es der letzte war.
Ich danke auch.
Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und guten Nachhauseweg.
Vielen Dank.